Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Es bleiben natürlich noch ein paar Grundfragen an die Kunst. Fragen wir einfach mal. Wolfgang Ulrich, Kunsttheoretiker, Autor eines Buches mit dem Titel Die Kunst nach dem Ende ihrer Autonomie. Schönen guten Abend, Herr Ulrich.
Guten Abend, Herr Balzer.
Diese Entscheidung, das Werk komplett abzubauen, war die richtig?
Ja, eindeutig war die richtig, würde ich sagen. Ich gestehe, ich war doch etwas unglücklich über die erste Ankündigung, es nur zu verhängen, war auch etwas unglücklich über das Statement des Kollektivs oder auch der Documenta-Leitung, wo ja davon die Rede war, dass das auch signalisieren soll, die Trauer, dass man das jetzt nicht zeigen könne. Ich fand das eine sehr martialische Geste, das in Schwarz zu verhängen und damit gleich so auch einen Zensurverdacht auszusprechen und sich eigentlich selber zum Opfer zu machen. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass man das jetzt noch über 3 Monate hätte durchhalten wollen, diese Haltung.
Ist denn damit, weil Sie sagen, dass es richtig ist, dieses Werk abzubauen, ist damit die Diskussion tatsächlich befriedet?
Ich glaube, es ist einfach schon auch gut, hier ein Zeichen zu setzen, dass es einfach Grenzen gibt. Auch vielleicht ein paar Missverständnisse auf die Weise entkräften zu können, die gerade immer wieder in Umlauf sind, wenn es um Kunstfreiheit geht, wo viele glauben, das sei ein Freibrief oder ein Joker für alles. Und was natürlich überhaupt nicht der Fall ist, Kunstfreiheit ist ein Rechtsgut, das immer natürlich auch konkurriert mit anderen Rechtsgütern. Und wenn es einfach darum geht, dass hier mit einer Arbeit die Würde oder die Rechte anderer Menschen verletzt werden, dann zieht sozusagen auch das Rechtsgut Kunstfreiheit nicht mehr.
Aber stoßen da auch zum Teil vielleicht 2 Welten aufeinander? Also ich meine, es hat ja Taring Padi, dieses indonesische Künstlerkollektiv, was noch nie auf einer Documenta ausgestellt hat und auch sonst in der westlichen Kunstwelt bisher kaum wahrgenommen worden ist. Darauf hat Taring Padi auch ein bisschen rekurriert, dass man das eben seit Jahren schon mit einer sehr deftigen Bildsprache, einer sehr politisch kritischen Bildsprache auch gegenüber den eigenen Machthabern dort in der Region vorgeht. Und wenn man sich die Motive so anschaut, das geht ja schon zur Sache, dass da vielleicht einfach Welten aufeinanderstoßen, bestimmte Codes, Metaphern, Bilder aufeinanderstoßen. Kann das ein Missverständnis sein?
Also, dass hier natürlich verschiedene Codes aufeinanderstoßen oder verschiedene Weltanschauungen, ist völlig klar. Ich denke, das wollte man ein Stück weit auch, als man Ruan Krupa als Kuratorenkollektiv diesmal engagiert hat. Man war sicher neugierig auch, jetzt sagen wir mal einen ganz anderen Blick auf die Welt, auf verschiedene Konflikte, große Themen zu bekommen. Man war aber vielleicht auch ein bisschen leichtsinnig oder hätte ja, glaube ich, sogar spätestens seit der Achille-Membe-Debatte 2020 auch ja wissen müssen, dass man vermutlich dann konfrontiert wird mit sehr israelkritischen Positionen auch. Und da wäre es wahrscheinlich doch klug gewesen, man hätte das im Vorfeld schon sehr viel offener diskutiert, vielleicht auch mit Ruan Krupa geradezu schon vertraglich geregelt, was man jetzt erwartet, dass sollen die Gäste aus dem anderen Teil der Welt an Rücksicht mitbringen für Deutschland und was umgekehrt vielleicht Deutschland bereit ist, auch zu konzidieren an Kompromissen, wenn man eben jetzt mal hier tatsächlich so den eigenen Blick auf die Welt noch einmal überwinden möchte. Und das ist sehr schade, dass das nicht im Vorfeld passiert ist, weil auf die Art jetzt natürlich alles davon überlagert ist, von dieser Debatte und vielleicht viele andere interessante neue Impulse, die kommen würden, erstmal gar nicht wahrgenommen werden.
Weil Sie sagen, vertraglich geregelt. Also da stellen sich dann schon ein paar Fragen. Inwieweit kann man denn tatsächlich Kunst vertraglich regeln? Wo kommt man da an die Grenzen der Kunstfreiheit, an die Grenzen der Autonomie der Kunst? Die Documenta gibt ja immer alle 5 Jahre an Kuratoren, Kuratorinnen mehr oder weniger die Arbeit ab. Die machen dann ihre Projekte, haben natürlich weitestgehende große Freiheiten, und das haben ja eben Ruan Krupa aus Indonesien eben auch in Anspruch genommen. Und da kann man ja eigentlich als, ich sag mal, technischer Veranstalter, als Documenta mit den verschiedenen Gesellschaften, Stadt, Land, der Bund, kaum eingreifen, oder?
Ja, wobei man könnte ja auch sagen, diese Idee von Kunstfreiheit ist selber eine sehr westliche Idee und die jetzt vielleicht in anderen Regionen der Welt überhaupt nicht verankert ist. Man könnte also zugespitzt sagen, ob es nicht auch schon wieder eine Art von Imperialismus ist, jetzt unsere Idee von Kunstfreiheit auf alles Mögliche anzuwenden, was gar nicht unter dieser Idee entstanden ist. Also diese Idee kommt ja letztlich noch aus einer Zeit mit einem sehr idealistischen Begriff von Kunst, dass man überhaupt im deutschen Grundgesetz zwischen Kunstfreiheit und Meinungsfreiheit unterschieden hat, ist Ausdruck davon, ist übrigens auch ziemlich ungewöhnlich, auch in den meisten anderen westlichen Demokratien wird das nicht nochmal eigens unterschieden. Und dahinter stand einfach die Idee, weshalb man das so getrennt hat, Kunstfreiheit und Meinungsfreiheit, dass man davon ausging, ja, ein Kunstwerk ist irgendwie doch noch was anderes als nur eine Meinungsäußerung. Das ist bestenfalls was Zeitloses, Ewiges. Das ist nicht nur an bestimmte Leute adressiert, ist nicht anlassbezogen. Also hat so eine übergeordnete Bedeutung. Und wenn wir jetzt aber sehen, was auf dieser Dokumente ausgestellt ist, was auch sonst vieles an zeitgenössischer Kunst ausmacht, dann sind das ja explizit aktivistische Projekte, also sind Werkformen, die eben nicht zeitlos und anlasslos sein sollen, sondern ja, die ganz klar dazu da sind, jetzt auch möglichst direkt auf die politische Meinungsbildung einzuwirken, direkt etwas zu bewirken, direkt etwas zu verändern. Also es sind eigentlich vom Charakter auch, würde ich sagen, viel eher Meinungsäußerungen als Kunstwerke in diesem emphatischen Sinn, wie der im Spiel war, als man die Kunstfreiheit überhaupt eingeführt hat. Deshalb fände ich es, glaube ich, auch angemessener, wir würden diese ganzen Debatten lieber unter dem Label Meinungsfreiheit führen und gar nicht unter dem Label Kunstfreiheit. Wobei Meinungsfreiheit ja nicht das geringere Rechtsgut ist, sondern einfach nur für andere Äußerungsformen passt als die Kunstfreiheit. Aber wenn wir es unter Meinungsfreiheit diskutieren, jetzt einen solchen Fall wie auf der Documenta, dann verhindern wir zumindest vielleicht, dass so falsche Ehrfurcht im Spiel ist. Und wenn man die Frage stellt, ist Antisemitismus eine Meinung, ja oder nein, kommt man vielleicht schneller zum Ergebnis, als wenn man jetzt fragt, darf Antisemitismus im Rahmen eines Kunstwerks irgendwie doch noch geduldet werden oder nicht?
Aber auf jeden Fall reden wir in beiden Fällen, also Kunst- und Meinungsfreiheit, über Grundrechte verankert in unserem Grundgesetz.
Ja, so aller Meinungsfreiheit. Aber also das ist eben jetzt hier nicht, was man noch unter Meinung subsumieren kann, auch, sondern etwas, was ja schon eine Art von Aggressivität hat, dass das eben andere Menschen einschränkt in ihrer Freiheit.
Was passiert da eigentlich gerade mit der Kunst? Also wir erleben ja auf der Documenta, darüber haben wir ja schon ausführlich berichtet und wir als Team waren ja auch vor Ort, ich konnte mir auch da einen Eindruck verschaffen, tatsächlich offenbar einen massiven Wandel, also nicht nur seit der Documenta, auch in den Jahren davor schon, dass sie sehr viel, auch in der westlichen Welt, sehr viel politischer geworden ist, sehr viel sozial bewusster, sehr viel auch interaktiver, dass man als Bürger, als Bürgerin, als Besucher da wirklich auch Teil von Kunstwerken wird, dass ja, man oft das Gefühl hat, dass diese Kunstwerke tatsächlich auch das Bewusstsein erweitern sollen, vergrößern sollen, politisches Bewusstsein schaffen sollen und das Ästhetische, das Eigenschöpferische immer stärker in den Hintergrund gerät. Und Ihr aktuelles Buch heißt ja auch Die Kunst nach dem Ende ihrer Autonomie. Wohin entwickelt sich die Kunst heutzutage?
Ja, Sie haben es, glaube ich, schon sehr gut zusammengefasst. Tatsächlich kann man jetzt weit über diese Documenta hinaus und auch explizit hier in der westlichen Kunstwelt beobachten, eine starke Politisierung, kann beobachten, dass viele Künstlerinnen und Künstler ja versuchen, auch jetzt weit die Grenzen des klassischen Kunstraums zu überschreiten, vielleicht auch oft aus dem Gefühl heraus, die Zeiten sind zu ernst, die Probleme, die Krisen zu groß, als dass man das noch mit klassischen Werkformen angemessen beantworten kann. Also sie drängen danach jetzt hier eben auch tatsächlich mit ihrer künstlerischen Arbeit direkt und möglichst unmittelbar Einfluss zu nehmen auf die großen Entwicklungen und die großen Themen. Und das ist ja erstmal auch, glaube ich, mit Neugier, aber eigentlich auch aus meiner Sicht zum Beispiel mit großem Wohlwollen zu bewerten. Manchmal ist es vielleicht schon dann bedauerlich, dass Sie haben es auch angedeutet, weil die ästhetischen, die formalen, die kunstspezifischen Kriterien dann zu sehr in den Hintergrund geraten und Kunst dann vielleicht zu sehr auch was rein Bekenntnishaftes und nur was Lautes bekommt. Und die eigentliche Qualität, glaube ich, oder die eigentliche Herausforderung auch besteht heutzutage darin, etwas vorzulegen, was sowohl noch unter vielleicht auch herkömmlichen kunstspezifischen Kriterien zu genügen vermag und trotzdem in der Lage ist, jetzt eben auch solche aktivistischen Energien zu entfalten. Und da, glaube ich, leben wir in so einer gewissen Übergangszeit, wo oft noch nicht so ganz klar ist, wie man jetzt auch diese verschiedenen Arten von Bewertungskriterien dann gegeneinander verrechnen soll oder miteinander verbinden soll. Und deshalb haben wir auch größere Konflikte vielleicht im Umgang mit Kunst, in der Bewertung von Kunst, als es lange Zeit der Fall war. Sondern die einen sind halt noch eher traditionell verhaftet zu dieser Vorstellung, dass Kunst immer was Neues sein muss, was einfach auch schon von der Machart, vom Umgang mit Material irgendwie sich unterscheiden muss von allem bisherigen und sind deshalb halt von vielem enttäuscht, dass ihnen so ein bisschen epigonenhaft dann erscheint. Andere hingegen, ja, sind sorgen so stark auf die inhaltliche, auf die politische Ausrichtung fixiert bei ihrer Bewertung, dass ihnen diese formalen Fragen völlig sekundär erscheinen. Und deshalb ja, kommt man da oft gar nicht mehr so leicht zusammen, wenn es darum geht, jetzt ein halbwegs auf Einigung abzielendes Gespräch über Werke, über einzelne Werkformen zu führen.
Und damit müssen wir letztlich auch leben, dass wir die Frage, was ist Kunst, gar nicht mehr beantworten können?
Also die konnten wir ja noch nie beantworten, diese Frage. Ich glaube auch gar nicht mehr, dass sie heute so die zentrale Frage ist. Sie beschäftigt nicht mehr so sehr die Menschen wie früher, gerade weil eben diese anderen Inhalte, die ja erstmal so aus der Gesellschaft heraus in die Kunst geraten, sehr viel stärker geworden sind. Also das erscheint vielleicht diese Frage, ist das noch Kunst oder nicht oder was genau ist Kunst, so ein bisschen akademisch und spitz, finde ich heutzutage.
Wolfgang Ulrich, Kunsttheoretiker, Kulturwissenschaftler, Autor des Buches Die Kunst nach dem Ende ihrer Autonomie, über die Debatte bei der Documenta, die, ich glaube, das haben wir auch gehört, bei weitem noch nicht beendet ist, um antisemitische Motive, die also zunächst erst einmal verhüllt worden sind und jetzt auch abgebaut werden. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Ulrich.
Danke, Herr Balzer. Ich danke.